Guten Morgen auch von mir. Morgen. Zobrache. Dobre Utra. Ich weiß es nicht auf Arabisch, tut mir leid. Wie? Was? Ja, genau das. Wunderschön. Ich habe etwas mitzuteilen, aber ich möchte auch ehrlich sein. Ich brauche erstmal diese Botschaft den Herrn abgeben, denn ich möchte, dass es von ihm kommt und nicht von mir. So, ich werde kurz einfach mal beten. Vater Gott, du siehst jeden Mensch und jeden Herz hier, auch meiner. Und du weißt, was wir brauchen. Du weißt, was wir zur Ermutigung brauchen, was vielleicht sogar zu Korrektur oder Ermahnung oder was einfach mal, ja, dass wir nicht aufgeben. Du weißt, was wir brauchen. Und so, ich bete jetzt, dass diese Botschaft wirklich deine Botschaft wird und nicht meins. Nütze bitte, gebrauche meine Zunge und Lippen und das, was ich jetzt sage, dass du, Heiliger Geist, zu jedem Herz sprichst. Denn wir wollen von dir hören. In Jesu Namen. Amen. So. Ich muss erstmal die Akku zuschrauben. Gut. Heute, die letzten paar Monate eigentlich, lese ich durch die Korintherbriefe von Paulus. Und ich bin in 2. Korinther jetzt und möchte gerne einfach ein bisschen was mitteilen, was ich von meiner persönlichen Zeit gelernt habe durch diese Briefe. Und ich möchte erstmal eine Stelle lesen aus 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16, 17 und 18. Denn hier kommt es eigentlich zum Schluss. Jesus hat, glaube ich, gesagt, das Letzte kommt zuerst und die Erste kommt ans Ende. Also ich lese jetzt die Zusammenfassung, den Schluss erst und dann fangen wir an, wie wir da hinkommen. So, Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Amen. Das ist das Ziel, das ist die Zusammenfassung, den Schluss. Folgerung, was Paulus von ungefähr 5 verschiedene Kapitel zusammenbringt. Er sagt, wir lassen uns nicht entmutigen, denn wir wissen, egal was wir hier für eine kurze Zeit auf die Welt in Bedrängnis erleben, die Herrlichkeit, die kommt, die ist doch besser. Die ist für uns sicher und wir lassen uns nicht entmutigen. Wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und ich möchte gerne ein bisschen erklären, was das ist. Was ist Entmutigung? Was bedeutet es, entmutigt zu sein? Ich habe das auf die original griechische und hebräische und lateinische und unterschiedliche Sprachen so zurückgeschaut. Was bedeutet dieses Wort, entmutigen? Und auf Griechisch ist es ein Wort, die zusammengefügt von eigentlich 2 Stammworte ist. Ek, was ist einfach ein grammatisches Wort, wo es zeigt, es kommt entweder davon oder es führt dazu. Es ist so ein Richtungswort. Und Kakao ist das Ganze, ist dann bedeutet eigentlich schlecht, böse, übel, also alles, was man vielleicht nicht von Gott erwartet. Also sich entmutigen zu lassen oder entmutigen ist, wenn alles Schlechtes und Übles dagegen kommt und du lässt es dich nicht runterbringen, wenn du dich nicht entmutigen lässt. Also entmutigen ist, wenn das Ganze kommt dich und quasi über runter und bringt dich nach unten. Das alles von außen, dieses Übel und Böse und sowas gegen dich. Und ich habe eine kleine Geschichte, erstmal aus meinem Leben als Beispiel. Du kannst schon das Bild da auf die Leinwand stellen. Für eine längere Zeit in meinem Leben habe ich Kampfsport gemacht. Das, da bin ich, glaube ich, 16, 17 Jahre alt. Schon ganz jünger als ich jetzt bin. Und ich habe natürlich Taekwondo gemacht und Kampfsport gemacht. Ich habe auch Wettkämpfe, also mitgekämpft und auf richtig hohe Ebenen von die bundeslandweit Tournee so gemacht und auch sogar in USA das ganze Nationalbereich, dass alle die Top-Kämpfer von die verschiedenen Bundesländer sind so gekommen und haben da gekämpft für die Nationaltitel. So, da habe ich auch gekämpft und natürlich, das ist ein Kampfsport und es gibt auch ein paar Schläge hin und her. Und es war für den Bundesland-Sieger, na, wer dann darf jetzt auf die Nationalwettkampf gehen, dürfte nur zwei von jeder Stamm oder von jeder Abteil in diesem, jede Altersgruppe. Und ich war da und ich den ganzen Tag bin auf die Tournee, den ganzen Tag am Kämpfen, den ganzen Tag am Hingeben. Und ich habe gekämpft, gekämpft, gekämpft durch die Reihe. Und ich habe gerade das letzte gewonnen. Yes! Und was passiert? Da kommt eine Frau, ich nenne sie die amazonenhafte Frau. Die amazonenhafte Frau, also die Frauen, die aus den Amazonen, die richtig groß sind und richtig stark sind und lange Beine haben und die so diese Kämpferinnen. Ich nenne sie die amazonenhafte Frau. Weil die kommt, die war schon die letzten Weltsieger für ihre Altersgruppe. Und sogar sie hat nicht nur in ihre Altersgruppe gekämpft, sondern sie hat die Erwachsenen gekämpft, weil sie schon 18 waren, könnte so hin und her, es war so gerade an der Grenze. Und sie brauchte diesen Sieg überhaupt nicht, weil sie war schon drin bei den Nationalkämpfen. Aber sie hat mein ganzes Kämpfen gesehen und sie dachte, ja, ich will auch kämpfen. Den ganzen Tag hat sie nichts gemacht. Sie hat nur eigentlich war da gesessen und zugeschaut und alles schön. Und als letzte Minute, ich habe gerade durchgekämpft, kommt diese Frau, so ungefähr so viel größer als ich, mit richtig langen Beinen. Und sie sagt, die will ich kämpfen. Toll. So. Und ich komme da und ich bin gerade so durchgeschwitzt und ausgepowert und schon ein bisschen verletzt und sowas. Und ich dachte, okay, du willst mit mir, toll, Mann, ich will das nicht unbedingt, aber gut. Wie viel Zeit habe ich? 2 Minuten, um mich zu wiederholen für diesen Kampf meines Lebens, sozusagen. 2 Minuten. Und in diese 2 Minuten, ich gehe zu meinem Mentor, so mein Kampfmeister, der mich gementert hat und zu ihm gegangen und er war ins Gespräch mit ihrem Mentor oder Kampfmeister. Und die waren ins Gespräch und ich kam dazu, ich musste dann ein bisschen was an die Anzug und sowas verändern. Ich kam da und ihre Mentor fragt meinen Mentor, welche von deins muss sie kämpfen? Und er zeigte auf mich. Und er guckt mich so. So, komplett abgeschrieben. So, er sagt, oh ja, kein Problem für Sie. So, echt abgeschrieben. Und die ganze Zeit sagt, na, das ist nicht so eine tolle Hinweis hier, was jetzt passiert. Okay, gut. Dann sehe ich, das ist alles innerhalb von 2 Minuten, dann sehe ich, wir sind einige, die Letzten am Kämpfen, weil wir die Schwarzgürtel haben. Und natürlich, die hören, oh, die weltberühmte Siegerin, sie kämpft. Und alle kommen natürlich dazu zu sehen, wie sie mich schlachten. Also die wollen alle wirklich sehen. Und ich denke, wunderschön, es ist noch besser und besser. Und kurz bevor ich reingehe, na, ich bin so, okay, komm, gib einfach mal dein Bestes, dein Alles, was immer auch. Na, und kurz bevor ich da bereit bin, in den Ring einzutreten. Mein Mentor sagt, hey, diese Frau ist echt gefährlich. Sie ist Weltsiegerin geworden, indem sie anderen K.O. geschlagen haben und richtig, also Menschen sind davon richtig verletzt, also permanent verletzt worden. Wenn du merkst, dass es zu gefährlich ist, wenn du merkst, dass es nicht gut ist, ich will, dass du aufhörst, dass du Stopp machst. Na, schön, danke für den Ermutigung, direkt bevor ich reingehe. All das gegen mich, es war total unfair. Sie brauchte diesen Sieg gar nicht, sie wollte einfach mal mit mir kämpfen, aus Lust, keine Ahnung. Und dann, sie ist frisch und hat den ganzen Tag einfach nur so rumgestehen und gehockt und ich den ganzen Tag gekämpft und ich bin so geschwitzen ausgebaut und dann noch ist sie so sowieso besser als ich und groß und dann noch dazu zieht sie an unter ihre Schutzdings so diese Schiene, die Fußballspieler haben auf ihre Beine, so dass jeden Kick einfach wie ein Schlag mit einem Holz so sich anfühlt. So, oh, super. Gut, da habe ich dann gesagt, okay, egal was die sagen, ich schließe das alles aus, ich gebe einfach alles hin. Und wenn ich sterbe, dann sterbe ich. So. Einfach so. Und ich trete in den Ring ein und ich sage, okay, ich werde den ersten Schlag. Sofort. Fängt an, ich lauf los. Und das nächste, was ich weiß, ist, ich bin auf dem Boden. Sie hat irgendwas mit ihren großen, amazonenhaften Beinen gemacht und direkt auf den Kopf. Bis ich dann zu dem Boden gedrungen bin. Und ich öffne meine Augen und sie steht über mich. So, und ich denke, aha, wie bin ich hier gekommen? So. Und dann höre ich von irgendwo, steh auf! Ich dachte, gute Idee. Okay, so, ich bin aufgestanden und weiter. Und ich habe das Kampf meines Lebens gekämpft. Ich habe einfach, es war mir egal, ich wusste, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne, einfach sehr gering ist. Aber ich gebe einfach alles. Einmal hat sie mich so doll, sie hat immer auf meinen Kopf gezielt. Sie hat gar nicht hier gezielt oder irgendwo andere Punktmöglichkeiten. Nein, immer auf den Kopf gezielt, weil sie die arme, sonnenhafte Frau ist. Ne? Einmal hat sie mich so doll gegen den Kopf gekickt, dass ich spürte, wie mein Gehirn richtig so ist, so in meinen Schädel, so richtig. Und alles ist dann rot gegangen. Ich konnte nichts mehr sehen. Alles war komplett rot. Ich wusste nur in dieser kurzen Moment, ich stehe auf meinen Beinen, sie ist irgendwo direkt vor mir. So, ich konnte nichts sehen, so blind bin ich so, sie ist irgendwo da draußen, einfach hallo! Und ich bin gesprungen und mein bestes fliegende Hinterkick gegeben und sie aus den ganzen Ring getrieben. Hab sie irgendwie erwischt, keine Ahnung wie, aber ich habe sie irgendwie erwischt. Und es ging hin und her und hin und her. Und ich war die ganze Zeit eigentlich derjenige, der sie getrieben hat um. Sie hat, war immer am Defense, am Verteidigung, weil ich einfach immer wieder komme. Egal, wie oft ich auf den Boden gefallen bin oder was ich rot gesehen habe oder was auch immer. Natürlich habe ich viele Kicks und Verletzungen auch abgekriegt. Aber am Ende war ich noch am Leben, Halleluja. Und am Ende stand ich da und kein Mensch konnte sagen, bis ganz am Ende, wer gewinnen würde. Natürlich hat sie gewonnen, das ist auch okay. Die amazonenhafte Frau hat gewonnen. Ich kam dann in der zweite Platz und durfte dann auch weiter zu den National kämpfen, weil ich so gekämpft habe. Dennoch habe ich etwas sehr wichtig gelernt aus diesem eigentlich ungerechten Kampf. Entmutigung ist, wenn wir innerlich glauben, ich schaffe das nicht. Also es lohnt sich nicht mehr, mein Ganzes hinzugeben. Das ist Entmutigung. Etwas nicht nur in dem Kopf, sondern etwas innerlich sagt uns, diese ganze Preis, dieses ganze Kosten, dieses ganze Hingeben, lohnt sich nicht mehr. Also man tut es dann. Man hört auf, sich ganz hinzugeben. Und das ist genau die Strategie des Teufels. Der Teufel möchte uns als Christen entmutigen, mit so viel von außen, diese Böse, diese vielleicht Dinge, die Menschen da sagen, Menschen glauben nicht an uns, da ist so wie viel Widerstand, Ungerechtigkeit, wir sind müde und wir können es nicht mehr, wir sind schon vielleicht verletzt aus der Vergangenheit, all diese Dinge sprechen dagegen, all diese Dinge kommen dagegen. und entmutigt, das ist die Strategie des Teufels, dass all diese Dinge uns überzeugen würde innerlich, ja, diesen Kampf ganz für Jesus zu leben und uns ganz hingeben und ihm ganz zu vertrauen mit allem, das lohnt sich nicht mehr, ich werde einfach mal zu verletzt. Und wir hören auf, uns ganz hinzugeben. Vielleicht, natürlich, wir glauben noch an ihm, wir geben so ein bisschen, aber nicht mehr uns ganz hin. Das ist, was er will. Und das ist, was Paulus sagte, wir lassen uns nicht entmutigen. Und er hat eigentlich etwas zu diesem Thema zur Entmutigung verlassen. Wir geben nicht auf, wir lassen uns nicht entmutigen. Und er fordert auch die Gemeinden in fast jeder Brief, die er an die unterschiedliche Gemeinde geschickt hat. Weil die Gemeinden haben auch viel Verfolgung, viel Leiden, viel Schmerz und Verschiedenes erlebt. Und er sagt, sei nicht müde, in gute Werke, in dein Gutes zu tun. Lass dich nicht entmutigen. Das ist eigentlich die gleiche Wort, wenn man auf das Griechisch geht. Oder er sagt, Jesus hat auch gesagt, na, dass wir viele Bedrängnis und Schwierigkeiten in dieser Welt haben, aber fasse Mut. Das ist genau so. Lass dich nicht entmutigen. Fasse Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Paulus sagte in ein anderes, lass dich nicht müde werden in der Brüderliebe und so weiter und so weiter. Überall, du findest das, dieses Thema von lass dich nicht entmutigen, durchaus die Episteln von Paulus, die Briefe von Paulus. Wir müssen aktiv dagegen kämpfen, gegen Entmutigung. Nicht aus Leistung, und das ist ein sehr wichtiges Punkt. Unsere Aufstehen und wir lassen uns nicht entmutigen, ist nicht unsere Kraft, wo wir sagen, ich lasse mich nicht entmutigen und ich werde die Bibel so schnell, so viel lesen, wie ich kann und irgendwie auswendig lernen und ich bete dann 1000 Stunden am Tag und ich komme in der Gemeinde und ich tue jeden religiöse Rituell und dies und das und so und da, ich lasse mich nicht entmutigen. Nee, das funktioniert nicht wieder, weil irgendwann kommen wir am Ende unserer Kraft und wir sind ausgepowert und dennoch noch mehr entmutigt. Also er sagt nicht, lass dich nicht entmutigen aus deiner Kraft. Wir müssen dagegen aktiv kämpfen, aber nicht aus unserem Sein irgendwas hervorbringen, sondern, wie wir heute schon gesungen und gesagt haben, wir kämpfen dagegen aus dem Vertrauen zu Gott, dem Vertrauen zu dem Papa. Wie Jesus. Jesus ist unser größtes Vorbild. Wie Jesus es getan hat. Er hat alles gelitten. Er ist als Mensch auf die Erde gekommen und gelitten. Viele Leute haben gegen ihn gesprochen. Verfolgung und verschiedene ungerechte Dinge. Unfair würde er behandelt. Unfair würde er hingerichtet und so weiter und so weiter. Er hat das alles. Und er sagte am Ende, als er im Garten Gethsemane war und sogar mit so krass am Leiden, dass er Blut schwitzte. Und dann sagte er, aber nicht mein Wille, sondern deins. Ich gebe mich trotzdem ganz hin. Oder am Kreuz, seinen letzten Atem, den letzten kleine Milliliter von Kraft, was er hatte, bevor er stirbt. Er haucht raus, er flüstert raus. Mein Geist vertraue ich in deine Hände, Vater. Von A bis Z, sein ganzes Leben als Mensch auf der Erde, hat er sich immer komplett, 100% den Vater hingegeben und uns hingegeben. 100%. Er hat niemals weniger als sich selbst ganz hinzugeben. Jesus war nie entmutigt. Und Paulus beschreibt hier in Kapitel 4 viel zu diesem Thema, was das für uns bedeutet und wie praktisch wir auch sein dürfen und sollen in diese, wir lassen uns nicht entmutigen. Lesen wir Kapitel 4, Vers 1 zusammen. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Wieder, zweimal in der gleichen Kapitel sagt er das. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Was ist diesen Dienst, wo Paulus sagte, ich lasse mich nicht entmutigen, weil ich diesen Dienst habe, diesen Dienst ist mir so wichtig, ich gebe nicht auf. Was ist dieses Dienst? Das zu verstehen, müssen wir eigentlich zu Kapitel 3 gehen, in Vers 4 und 6. Paulus schreibt, eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selber auch aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Er hat gesehen, dass er ein Diener des neuen Bundes ist. Paulus könnte sich immer 100% hingeben. Und er kämpfte immer wieder dagegen, diese Entmutigung, indem er erinnert und schaut, wie Jesus sich komplett immer wieder hingegeben hat. Dieses neuen Bundes. In den neuen Bund, und er geht weiter in diese Kapitel 3, zu beschreiben, die Herrlichkeit des neuen Bundes ist so viel mehr als die Herrlichkeit des alten Bundes. Und des alten Bundes war auch schon herrlich in sich. Ich erkläre das ein bisschen so. Herrlichkeit, es gibt verschiedene Worte, die man benutzen kann und übersetzen kann auf Herrlichkeit ins Deutsche. Aber eine Definition davon ist, wo Gottes Wesen, Gegenwart, Autorität und Wege, alles, was Gott ausmacht, wird erlebt und ihn widerspiegelt. Das ist so eine Herrlichkeit. In den Himmel, er strahlt mit seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit ist schwer zu definieren oder anzufassen. So, es strahlt wie ein helles Licht. Und die ganze Himmel, die ganze himmlische Wesen, sie sind in Ordnung mit ihm. Sie sind in Einheit mit ihm. Und die erleben diese Herrlichkeit, Gottes Gegenwart, Gottes Wesen, Gottes Wege. Und seine Autorität ist vollkommen. Da ist keine Böse, keine Sünde und so weiter. Und sie schreien die ganze Zeit zurück, heilig, heilig, heilig ist der Gott allmächtig und würdig ist das Lamm und so weiter. Dieses, wir reflektieren oder widerspiegeln zurück und erleben in diese Herrlichkeit, dieses Wesen, alles, was Gott ausmacht. Und wir Menschen, steht es auch in der Bibel, wir Menschen sind dazu geschaffen, um Gottes Herrlichkeit auf die Erde zu widerspiegeln. Gott, dieses, wer ist Gott? Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, zu funktionieren und zu lieben und mit Menschen zu sein, wie er ist, sodass wir ihn reflektieren und widerspiegeln auf die Erde. Wir verehren und verherrlichen ihn auf die Erde und er verherrlicht uns, indem er uns fähig dazu macht. Und die Herrlichkeit strahlt dann auch durch uns aus. Das ist diese Herrlichkeit des neuen Bundes. Und er sagte im Alten Testament, der alte Bund hatte eine Herrlichkeit in sich. Gott gab das Gesetz Mose und die verschiedenen Regeln und hat im Alten Testament das Volk Israel begleitet und sich immer wieder mehr offenbart, dass sie sehen würden, wer er ist, wie er ist, was sind seine Wege und dass sie sich dann unterordnen können und dass sie dann auch so entsprechend leben können. Und sie waren näher zu Gott gebracht und haben sein Wesen auch mehr widerspiegelt und das war so eine Entfaltung, eine Herrlichkeit, mehr und mehr und mehr. Aber wie viel mehr, sagt Paulus, die Herrlichkeit des neuen Bundes, wo Jesus selber, Gott, als Mensch geboren ist, hier auf die Erde. Gott, gekleidet mit Fleisch und Blut und als Mensch, lebte in 100%iger Einheit mit dem Vater verbunden, nur das getan hat, was der Vater ihm gezeigt hat, nur das gesagt hat, was der Vater ihm gesagt hat, und so den Vater, so Gott widerspiegelt hier für uns alle auf die Erde. Wie viel mehr Herrlichkeit kam mit Jesus Christus? Wie viel mehr Herrlichkeit geht er dann weiter mit der Geist, als Jesus wieder in den Himmel aufgegangen ist? Und er schenkte den Heiligen Geist auf jeden, der glaubt. Und der Heilige Geist, jetzt Jesus in uns Menschen, verändert uns und durchstrahlt durch uns zu der Welt. Was für eine größere Herrlichkeit diese neuen Bundes ist. Und Paulus schreibt hier, ich lasse mich nicht entmutigen, denn darum geht's. Es geht darum, dass wir die Herrlichkeit des Himmels, dieses neuen Bundes, dieses Ewigkeit durch den Heiligen Geist hier und jetzt auf die Erde, aber auch für eine Ewigkeit, wenn wir mit ihm zusammen sind im Himmel. Diese Herr, darum geht's. Ich erinnere mich, Jesus hat sich ganz hingegeben und der Heilige Geist ist schon ausgegossen und er verändert uns, verwandelt uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn wir lesen Kapitel 3, Vers 17 bis 18. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit von den ganzen Bösen und Dingen, die Gott nicht widerspiegelt. Da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das heißt, jetzt in den neuen Bund, uns ist gegeben, den Heiligen Geist, Jesus in uns. Alten Testament, Gott war für uns als Vater, er war für uns, wir sind sein Volk, er ist unser Gott. Als Jesus kam, Immanuel, Gott mit uns und hat uns die Ausstrahlung, das vollkommene Ebenbild Gottes gezeigt. Aber jetzt in dem neuen Bund, was Jesus sagte, das ist mein Blut für euch und es siegelt und schließt den neuen Bund. Jetzt kommt der Heilige Geist in uns, Gott in uns, Jesus in uns, der uns durch den Geist Stück für Stück von einer gewissen Herrlichkeit, wo wir Gott widerspiegeln, zu der nächsten Herrlichkeit, wo wir Gott widerspiegeln, zu der nächsten Herrlichkeit, Stück für Stück verwandelt, mehr und mehr in dasselbe Bild wie Jesus selbst. Dass wir mehr und mehr wie Jesus werden. Das ist das neue Bund. Und darum geht's. Darum, sagte er direkt danach, lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Ich habe etwas hier Anschauliches mitgebracht, natürlich. Versuche das hier mal zu machen. Das Alte Testament, Jesus hat auch etwas Ähnliches gesagt, wenn er gesagt hatte, du kannst nicht neuen Wein in einen alten Weinschlauch tun, weil wenn neuer Wein braucht, etwas wird sich entfalten. Es gammelt und es schmort und es entfaltet sich. Und dadurch werden die Schläuche auch ausgedehnt und so weiter. Und irgendwann mal kann das nicht mehr. Und wenn du neuer Wein in einen alten Schlauch tust, da gibt es keinen Platz für Bewegung mehr. Und sagt er, neuer Wein braucht einen neuen Weinschlauch. Ich möchte das so erklären, ähnlich wie dieser Vergleich von die Herrlichkeit des Alten Testaments und des Neuen Testaments. Das Alte Testament oder das Alte Bund, was Gott mit Menschen geschlossen hat, hat auch vieles gebracht. Stell dir vor, Abraham kannte nicht so viel, also er kannte Gott, aber da war noch nicht die 10 Gebote, noch nicht die Verständnis von Gott als unser König, noch nicht David, noch nicht die Psalmen, noch nicht die ganze Prophetien und Propheten, die dann von der kommenden Messias sagt und alles. Also Abraham hatte schon eine Beziehung mit Gott, aber es war nur so im Vergleich mit was dann danach kommt. Also das ganze Alte Bund ist viel entfaltet. Gott hat es Mose gegeben, später, und dann weiter immer gezeigt, ich bin der Gott, der euch sieht, ich bin Yahweh, der Gott, der einen Bund mit euch schließt, ich bin. Er hat immer so mehr gezeigt und das ganze Volk ist entfaltet und hat mehr und mehr verstanden, wer Gott ist. Und vieles kam daraus, vieles von Verheißungen, die wir heute immer noch festhalten, kommt aus dieser Herrlichkeit des alten Bundes. Vieles ist entfaltet. Und es ist so, das ist mein Weinschlauch heute. Es ist so, da sind unterschiedliche Zutaten hier drin. Rahel, ich brauche doch deine Hilfe. Ich merke, dass ich nicht reden und gleichzeitig meine Hände benutzen darf oder kann. So, hier ist einfach mal Lebensmittelfarbe. Kannst du das auch dann da reintun? So, in den alten Bund kamen unterschiedliche Zutaten rein für das alte Wein, was sich entfaltet. Es war damals neu für Mose. Es war damals neu für das Volk Israel. Und es sollte sich entfalten. Genau, einfach ein bisschen zusammenmischen. Super. Und dann kam noch ein Zutat. Ein sehr kräftige. Noch ein bisschen mehr. Ja, gut, gut. Nicht zu viel. Gut, und dann noch ein bisschen. Und es hat so geschmort und so zusammen ein bisschen zusammengekommen. Was auch gut ist, ne? Okay. Aber es kommt auch noch ein letzter Zutat. Warte. Das kommt dann noch hier rein. Kannst das Ganze einkippen. Ja, sehr gut. So. Man hat schon in dem alten Bund die Verheißung von dem Blut des Messias. Hat schon die Verheißung, aber es kommt noch eine letzte Zutat. Und jetzt kannst du das vorbereiten, danke. Während sie das vorbereitet, ich erkläre ein bisschen weiter. Wie David kam und Gott hat ihnen versprochen, ein König wird von dir aus deinen Samen kommen und sein Reich wird niemals vergehen. Er hat von Jesus gesprochen, der auferstehen würde und niemals sterben würde, also nachdem er zuerst gestorben ist und auferstanden, niemals wieder sterben und sein Reich wird für alle Ewigkeit sein. Die Propheten, die versprochen haben, dass Gott uns unsere Sünden von uns wegnehmen und in dem tiefen Meer hinwerfen würde. In den Psalmen die Verheißungen, wo er sagt, ich erinnere eure Sünden nicht mehr, ich trenne sie von euch wie, so weit wie Osten ist von Westen. Die Versprechungen durch Hesekiel, die Propheten, die sagten, ich werde euch ein neues Herz geben. Den steinernen Herz werde ich raus, da wo vielleicht die Härtigkeit gegen Gott war und so. Ich werde das rausnehmen und ich werde ein neues Herz geben, ein Fleisches, ein weiches Herz, der bereit ist aufzunehmen. Und sogar in Joel sagt er, ich werde eines Tages meinen Geist komplett auf alle Menschen ausgießen. Und die Älteren werden Träume haben, die Jüngeren werden Visionen haben. Und sogar die Frauen, die Mägden, die kleinen Kinder, alle werden von mir gelehrt, sie werden mich erleben. Alle diese Verheißungen waren schon da in dem alten Bund. Sie waren aber noch nicht entfaltet. Aber die Leute zur Jesuszeit, mit dem jüdischen Gesetz und alles, die dachten, da, okay, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. In dem alten Bund müsste man so die Gesetze folgen und durch Gehorsamkeit zu den Gesetzen würden sie angerechnet ihre Gerechtigkeit. Na, wenn man Falsches macht, muss man dann ein Opfer bringen, schlachten, Buße tun. Und es hat es für eine Zeit lang, aber die Konsequenzen war innerlich noch zu spüren. Und diese ganze, du bist ungehorsam hier, und da waren so viele Regeln, dass es fast unmöglich war, das wirklich täglich zu machen. Und die Pharisäer und sogar Paulus selbst haben sich so hart hingegeben, so viel gemacht und hingegeben, um gerecht vor Gott irgendwie zu stehen, durch diese ganze Regel und so weiter. Denn das Alte Testament, das Alte Bund war trotzdem gut und herrlich in sich. Aber wir Menschen hatten niemals die Möglichkeit, täglich, jeden Tag wirklich das zu vollenden oder zu erfüllen. Und dann kam Jesus. Und Jesus hat das erfüllt. Jesus hat das getan, was wir nicht tun können. Und Jesus brachte eine neue Zutat zu unserem entfalteten Wein. Eine neue Zutat hat er dann reingegossen. Einfach Löffel weg, wisst ihr es hier, könnte man auch. Komplett, schnell. Und er sagte, neuer Wein passt nicht in den alten Weinschlauch. Es geht nicht zurück. Es kann nicht, es klappt nicht zusammen. Was ist geändert? Die Weinschläuche? Es geht immer noch weiter und weiter. Nein, was geändert ist, sind uns. Der Heilige Geist kommt hinein und er bewegt uns und er verändert uns. Und wir sind von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und es hört einfach nicht auf. Es geht immer weiter und immer weiter. Es sprüht und sprüht und sprüht. Wie er sagte, dass der Heilige Geist kommt und er wird wie Ströme des lebendigen Wassers in euch sein, die niemals aufhören, die sprühen und sprühen und sprühen, so dass es überfließt und den ganzen Umfeld, den ganzen Menschen um euch auch beeinflusst. Und riecht so schön, oder? Riecht ihr das? Könnt ihr den Wollgeruch riechen? Das sprüht, riecht er den Wollgeruch? Das sagt er auch in Kapitel 3. Dass wenn der Herrlichkeit Gottes diese Herrlichkeit uns erfüllt, so riechen, ganz schön. So, ganz schöner Geruch. Dass für die, die gerettet werden, wir sind ein Wollgeruch. Für die, die nicht gerettet werden, die das ablehnen, weil sie es gar nicht annehmen können, sind wir ein Geruch des Todes. Ein Geruch des Todes. Weil sie merken, hier ist es entscheidend. Hier ist ein Cut. Paulus sagte, weil die Herrlichkeit des neuen Bundes so viel mehr übertrifft, ich lasse mich nicht entmutigen. Er erinnert, es geht nicht an seine Kraft, sondern die Kraft des Geistes in uns. Und der hat alles schon gegeben. Jesus hat schon den Sieg errungen. Er hat sich schon 100% gegeben bis zum letzten Atemzug. Und Paulus erinnert sich daran und sagt, weil mein Gott, mein Jesus das getan hat und weil der Heilige Geist in mir ist und sprudelt und sprudelt und sprudelt, es geht immer noch. Dann weiß ich, auch wenn äußerlich das in Bedrängnis, äußerlich es läuft nicht nach Plan und ich verstehe nicht, wie das so ist oder wie das passiert ist und ich bin vielleicht sogar krank oder erlebe dann Leiden und Schwierigkeiten, denn trotzdem, ich weiß, innerlich geschieht das. Innerlich ist der Heilige Geist in mir und Gott tut was. Und dann kommt er zu einer meiner Lieblingsstelle in der Bibel. Und ich habe es neu diese Woche entdeckt. 2. Korinther 4, Vers 7 bis 10. Lesen wir zusammen, während der Heilige Geist hier weitersprudelt. Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Ich habe die griechische Bedeutungen von diese einzelnen Worte hier ausgesucht. Und das komplett ist neu für mich entdeckt worden, was es eigentlich hier sagt. Denn Paulus sagt eigentlich, wir lassen uns nicht Entmutigung als Vorbild. Er spricht zu einer Gemeinde an, die viel Verfolgung und viel Leiden erleben. Und er in einer anderen Stelle sagt er, sei meine Nachahmer, wie ich Jesus nachahme. Also tu, was ich tue. Er spricht von sich selbst jetzt, wie er gegen Entmutigung kämpft, sodass sie das nachmachen können. Und so, dass wir heute es auch tun können. Dass wir auch von seinem Vorbild und Beispiel lernen können. So, er sagt, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Bedrängt bedeutet von allen Seiten unter Druck. Also Schwierigkeiten, Stress, Überforderung, Dinge, wo es einfach schwer ist und wo es unsere Kraft saugt. Von allen Seiten bedrängt, in Bedrängnis. Da sind Schmerzen, da sind Verletzungen, da sind Menschen, die sagen, psch, du schaffst es sowieso nicht. Oder die dich abschreiben oder die Ablehnung oder all diese Dinge. Von allen Seiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Und dieses Wort erdrückt bedeutet ein enger Raum, so geschränkt, ein eingeschränkter enger Raum zu haben. Eigentlich dieses Wort ist nur zweimal im ganzen Neuen Testament benutzt, hier und eine Kapitel später im gleichen Brief, wo Paulus sagt, wir haben nicht einen engen Raum im Herzen für euch, sondern ihr seid eng im Herzen zu uns. Also hier spricht es tatsächlich davon, dass was wir erleben hier draußen, wir haben Bedrängnis, das können wir nicht ändern, aber was machen wir mit unseren Herzen? Unsere Tendenz als Menschen, wenn wir Schmerzen erleiden, Ablehnung, wenn Menschen gemein sind, wenn wir ein paar Kicks so kriegen oder Verletzungen haben, unsere Tendenz ist, Mauern aufzubauen und unser Herzen zuzuschließen, um zu schützen. Und wir wollen uns selber schützen und so wird. Das ist unsere normalerweise Tendenz. Als Beispiel, ich bin verletzt und ich möchte mich schützen, so wie ein Kind. In meinem Herzen, ich schließe mich ein in einen sehr engen Raum. So, jetzt bitte, wie einfach ist es für mich, eine Beziehung mit euch zu führen und zu pflegen? Johann, bist du irgendwo da draußen? Oh, super, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie geht's dir, Johann? Ja, ich will dir aber nicht sagen, wo ich bin. Okay. Schade. Also das ist echt schade. Ich möchte eine Beziehung mit dir. Ich möchte so eine Freundschaft mit dir. Aber ich traue mir nicht, hier rauszukommen. Das wäre nett, aber ich weiß nicht, wie du das machen kannst. Was willst du? Auf dich? Oh, ich vertraue dir aber nicht. Tut mir leid. Ja, ich vertraue auch Giovanni, sogar Evert nicht. Ich bin ganz sicher hier. Ich will nicht aus meiner Komfortzone kommen. Ich will nicht aus meiner Sicherheit. Wie hast du eine andere Sicherheit für mich?
Ja, die schöne Natur. die schöne Natur. Ich mag Natur. Oh, da sind gefährliche Menschen. Guck auf Natur. Okay. Nicht so leicht hier rauszukommen aus meinem eingemauerten Herz. Und es ist gar nicht einfach, tiefe, wertvolle Beziehungen zu haben. Und ich kann mal meinen Kopf rausstecken. Ich kann auf die schöne Natur gucken. Und das hilft mir. Aber wenn ich dann wieder mal Menschen erlebe, die wieder mal vielleicht ein bisschen gemein sind, was passiert? Wieder zurück. Aber hier sagt er, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir lassen unser Herzen nicht eng werden, sondern trotz den Schmerz, wir öffnen uns und wir vertrauen, dass Gott uns schützt, dass Gott uns hilft. Dass Menschen werden uns immer verletzen, da kommen wir nicht weg. Es tut mir leid, das ist ein Fakt dieses Lebens. Menschen werden dich und mich verletzen. Punkt. Aber diese Verletzung muss uns nicht zerstören, wenn unser Vertrauen und unser Wert in Gott ist. So er sagt, sei meiner Nachahmer, lass dich nicht entmutigen, wenn du verletzt bist, schließe nicht dein Herz, sondern geh zu Jesus, vertraue ihn, öffne sogar dein Herz, obwohl es schmerzt, sogar umarme die Schmerzen, weil du Jesus umarmst und vertraue, dass er dich heilt, dass er dir gibt, was du brauchst, um das zu tragen. Wir Menschen wollen nicht leiden. Wir rennen davon weg. Aber mehrmals in der Bibel hat Jesus und Paulus und Petrus und alle gesagt, nur durch Leiden werden wir in den Reich Gottes kommen. Es ist ein Fakt des Lebens. Wir sollen nicht von Leiden wegrennen, sondern wir sollen zu Jesus rennen und ihm vertrauen, dass er uns trägt durch den Leiden. Von allen Seiten bedrängt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Verlegenheit bedeutet, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Keine Lösungen sind mehr vor meinen Augen. Ich weiß nicht, was passiert. Ich verstehe nicht, wieso Gott das lässt. Ich habe alles versucht und nichts funktioniert. Ich bin am Ende von meiner Lösungen. Ich weiß nicht, was zu tun. Paulus kam zu diesem Punkt oft. So oft, er sagte, ich glaube, ich sterbe. Ich glaube, die Leute werden mich dieses Mal erwischen. Ich weiß nicht, was zu tun ist mit dieser verrückten Gemeinde, die immer noch nicht zuhört. Er kam immer zu einem Punkt, als er versuchte, die Lehre Jesus weiterzugeben und da kam dann falsche Lehre und dann dies und das und dämonische Mächte und sowas. Und er kam immer so an einem Punkt, sagt, Verlegenheit. Oh, Gott, was soll ich jetzt tun? Was ist jetzt? Aber nicht in Verzweiflung. Verzweiflung bedeutet, du sprichst die Hoffnung ab. Du sagst, ich habe keine Ahnung, was zu tun ist. Ich glaube, es wird niemals ändern. Dafür, ich spreche die Hoffnung ab. Ich gebe komplett auf. Fertig. Zuschließen. Fertig. Das ist eine Entscheidung. Nein, ich gehe. Schließe die Tür. Er sagte, das tue ich nicht. Das ist Entmutigung. Entmutigung sagt, keine Hoffnung mehr, sprich es ab. Es wird nie ändern. Fertig, Punkt. Nein, wir lassen uns nicht entmutigen, auch wenn wir nicht wissen, was zu tun ist. Hast du eine Familie Mitglied? Ich habe eine, die noch nicht bekehrt ist, die total weg von Gott ist. Und wie lange ich bete für sie, wie lange ich halte aus, wie lange. Und manchmal ist dieses Gefühl von Entmutigung da. Boah, sie wird dich nie annehmen und sich nie bekehren. Ihr Leben wird immer da, 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 da. Was soll ich machen? Kann ich nichts? Okay. Aber schließe diese Tür nicht an der Hoffnung. Jesus, dennoch hast du alles gegeben bis zum letzten Atemzug. Heiliger Geist, dennoch, sie ist immer noch am Leben und solange sie am Leben ist, kannst du was in ihr machen. Man gibt nicht auf, sondern man gibt es Jesus. Das ist dieses in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir leiden sogar menschliche und geistliche Verfolgung. Dieses Wort verfolgt bedeutet tatsächlich gejagt zu werden, geistlich und körperlich. Gejagt, so zu flüchten. Menschen jagen uns. Aber wir sind nicht alleine. Jesus ist mit uns und trägt uns. Dass wir nicht, wir sagen, okay, ich erlebe dieses Leiden, ich bin verfolgt, aber ich bin nicht verlassen. Ich weiß, Jesus ist an meiner Seite, so ich klammere mich fest an ihm. Und wir werden niedergeworfen. Das bedeutet tatsächlich, wie ich kick auf dem Kopf auf dem Boden. Das ist, was das Wort wirklich bedeutet. Manchmal werden wir erschlagen. Manchmal erleben wir einen Schlag, der uns einfach zum Boden bringt. Und wir können es nicht mehr. Und wir sagen, was ist jetzt, wo bin ich und was ist hier jetzt passiert? Und das ist zutiefst zu Gründe. Oh. Aber dennoch kommen wir nicht um. Dieses Wort, kommen nicht um, bedeutet tatsächlich zerstört, in Ruine zu stehen und in eine andere Verwendung sogar die ewige Verdammnis in der Hölle. Also er sagt hier, wir werden niedergeworfen. Manchmal in dieser Welt passieren Dinge, die uns richtig die Beine von unter uns nehmen und wir fallen Gesicht, Nase auf den Boden. Und wir sind und fühlen uns vielleicht in Ruine oder zerstört. Aber wir wissen, dass dennoch sind wir erlöst. Jesus ist unser Retter und Herr. Wir werden nicht in die ewige Hölle kommen. Und sein Plan und seine Pläne für uns, auch hier und jetzt, werden nicht geändert. Die sind nicht von uns weggenommen. Auch wenn ich eine Sünde mache und so weit falle, dass ich, wenn das passieren würde und ich nichts mehr Pastor oder nicht mehr Missionarin, ich musste zurück nach USA und ich lebe dann in, keine Ahnung, Asche, passieren würde, dann selbst dann weiß ich, was Jesus für mich getan hat, sich ganz hingegeben, meine Erlösung ist sicher. Und der Plan Gottes für mein Leben ist immer noch da. Ich kann mich immer noch zu ihm kommen und er kann mich immer noch wiederherstellen. Und er kann immer noch was machen. Das ist die Wahrheit. Und Entmutigung sagt, ist vorbei für dich. Aber die Wahrheit ist, nein, wir kommen nicht um. Gottes Plan ist nicht zerstört für dich. Im Vertrauen zu ihm, geh zu ihm und halte fest an ihm. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Mit anderen Worten einfach gesagt, wir geben uns im Leib auf diese Welt uns ganz hin, wie Jesus es getan hat, bis zum Tod, weil er für uns gestorben ist. Und die Menschen sehen unsere Schwäche, die sehen unsere Grenze, Begrenztheit, sie sehen, was wir nicht schaffen, nicht können, auch unsere Fehler, auch da, wo wir einfach mal auf den Boden fallen. Wir tragen dieses Leiden und die Menschen sehen, wie wir leiden. Aber dann beten wir für Leute und sie werden geheilt oder wir reden von einem Zeugnis, wie wir Gott erlebt haben und sie sehen sogar das Leben Jesus in uns, in irdische, schwache Gefäße. Aber trotzdem ist das überfließend in uns und die Leute sehen, es ist nicht der Mensch, sondern es ist Gott, es ist Jesus, der Lebendige. Und sie sehen diese Herrlichkeit. Das ist, wenn wir das Sterben Jesu an unserem Leib mittragen, damit das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Das ist seine Anwendung. Das war die Anwendung von meiner Predigt, eigentlich von der Predigt Paulus. Er sagte, schließt dein Herz nicht zu Menschen und zu Beziehungen mit Menschen, nur weil da Verletzung ist. Nur weil da Schwierigkeiten in deiner Vergangenheit oder nur weil da Dinge entgegen dich kommen, schließ dein Herz nicht. Mach es weit im Vertrauen zu ihm. Er sagt, dass wir uns nicht die Hoffnung komplett abschreiben und absprechen sollen, sondern wir vertrauen an ihm. Schaue auf was Jesus, wie Jesus sich ganz hingegeben habe und lass dich nicht abhalten lassen, dass du dich ganz hingibst. Auch wenn wir niedergeschlagen werden, erinnere, dass du gerettet bist. Erinnere, dass Gottes Plan für dich immer noch steht und wird nicht und niemals vergehen. Erinnere, dass Jesus Tod und Auferstehung und die Herrlichkeit des Geistes in dir ist mehr, als was du je brauchst. Es ist da für dich heute und jeden Tag. Und dann kommt er zu dem Vers, was ich vorhin gelesen habe. Und ich lese das jetzt auch zum Schluss. Hör mal diese Worte zu. Das ist ein Versprechen und Schluss für dich. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Vater, ich danke dir, dass du alles hingegeben hast und niemals hast du weniger als dich ganz hingegeben. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns wohnst und auch in uns. Du gibst uns nie weniger als dich ganz hinzugeben. Der volle Kraft, die auch Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt und wohnt in uns und wird uns auch auferwecken. Und kann den Plan Gottes und kann uns wiederherstellen und kann uns stärken und geben, was wir brauchen. Und so, wir halten fest an dich. Und ich bete für jeden hier, der oder die entmutigt ist oder kämpft gerade mit Entmutigung, wo alles von allen Seiten kommt dagegen und die fühlen sich vielleicht niedergeschlagen oder verzweifelt oder einfach wissen nicht, was zu tun ist. Vielleicht sind sie sogar geistlich oder körperlich gejagt, aber sie sind nie allein. Und ich bete jetzt, dass du die Augen öffnest von uns allen, dass wir sehen, wo du bist, wer du bist, was du für uns getan hast und dass wieder neu das Kreuz vor Augen steht, dass wieder neu die Erfüllung des Geistes geschieht und dass du durchfließt und uns erfüllst mit dem, was wir brauchen. Heiliger Geist, komme, komm und ergieße neu auf uns und erfülle uns wieder neu, so dass wir Tag für Tag erneuert sind und nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare schauen können und dass wir nicht die Hoffnung aufgeben, sondern dass wir weiter kämpfen. Denn wir wissen, der Sieg ist schon gewonnen. Es ist schon errungen und wir werden gewinnen mit Jesus Christus. Ich bete, Herr, gegen Entmutigung. Und bitte, Heiliger Geist, komm du und erfrische uns, ermutige uns, stärke uns und hilf uns, tatsächlich das zu tun. Das Herz nicht zu schließen, die Hoffnung nicht abzugeben und dir weiter zu vertrauen und festzuhalten. In Jesu Namen. Amen.